und ganz herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast. Wir stellen dir regelmäßig Wegbegleiter vor, die dich für so ein Stück weit an die Hand nehmen, dir Abkürzungen zeigen, auf die du wahrscheinlich nie so schnell gekommen wärst, dir neue Impulse mitgeben und vor allem erzählen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute stehen und wie auch du dahin kommen kannst. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Sie ist so eine coole, sprudelnde Powerfrau, Fulltime-Sportlerin, Clean-Eating-Fanatikerin. Beruflich konzentriert sie sich auf Digital Creative, auf die neue digitale Arbeitswelt und vor allem, welche Chancen sie uns auch bietet. Ganz kurz noch zum Werdegang. Chris studiert 1996 Maschinenbau an der Elite-Uni in Aachen, wird da die jüngste Hilfskraft am Lehrstuhl und vor allem wird sie dort Linux-Liebhaberin. Finde ich ziemlich cool. Nach dem Studium geht sofort rein ins Business. Sie legt da los als Java-Developerin bei der Deutschen Post, Bayer AG und Yellowstrom. Dann wird sie Abteilungsleiterin bei der IT-Abteilung der Metro, gründet 2007 das erste Golfernetzwerk und wird geschäftsführende Gesellschafterin bei Kontor 1 Digital. Dann 2014 ein wunderbarer Bruch im Lebenslauf. Chris macht ihren ersten eigenen Klamottenstore auf. Der Pure Glow. Und seit 2017 ist sie Founder und Digital Creative at Chris Weyer, ihrer eigenen Agentur. Ladies and Gentlemen, ganz herzlich willkommen. Hier ist Chris Weyer.
Vielen Dank für dieses wundervolle Intro. Ich glaube, ich wurde noch nie so großartig begrüßt. Dankeschön.
Super gerne. Nimm uns doch mal mit ganz an den Start, ganz an Anfang. Wie warst du als Kind? Wie bist du aufgewachsen?
Ich glaube, kurz gesagt, wahrscheinlich das genaue Gegenteil von dem, was ich heute bin. Meine Mutter würde das verneinen. Leute, die mich schon lange kennen, finden es immer erstaunlich, wie ich mich so entwickelt habe, weil ich als Kind sehr, sehr schüchtern war, sehr scheu, Schwierigkeiten hatte, irgendwie Kontakte zu knüpfen und immer sehr zurückgezogen war. Und das im Laufe meines Lebens doch zum anderen Gegenteil gewendet, zum Glück.
Wie war es im Kindergarten? Wie waren so die ersten Tage in der Schule?
Im Kindergarten, ich fand so die ersten Jahre waren sehr schön. Es war dann so ein bisschen Auf und Ab in meiner Schulzeit. Ich bin sehr viel umgezogen, habe das als Kind auch gar nicht so als negativ empfunden. Im Gegenteil, ich fand es eigentlich ganz cool, weil egal, wo ich hinkam, es war immer wieder so ein bisschen Abenteuer, neue Wohnung, neues Umfeld. Und irgendwie konnte ich halt auch immer Chris wieder neu definieren. Also es gab halt nicht so diese Leute, die mich schon von Kindesbeinen an kannten. So. Ich konnte immer mal wieder irgendwo neu anfangen. Mhm. Ich glaube, es hat mich auch sehr geprägt, so dieses immer wieder sich auf neue Situationen einstellen und auch diese Neugier, immer wieder in andere Umfelder zu gucken. Ich glaube, dass das schon einen großen Teil auch einen Grundstein gelegt hat für meine spätere Laufbahn sozusagen.
Okay. Hattest du Träume?
Ich wollte immer zur NASA und wollte Raketen bauen und starten lassen.
Geil.
Das fand ich großartig. Ich habe auch natürlich den Start der Ariane 501 damals, die ja dann leider nicht das Weltall erreicht hat, gesehen und mitverfolgt. Und da war mein Vater immer mein großes Vorbild als Diplom-Ingenieur. Wollte ich ihm danach eifern und bin da diesen Weg auch ein paar Jahre gegangen.
Okay. Und so kamst du dann auch auf die Idee, Maschinenbau zu studieren, oder?
Ja, genau. Also ich hatte schon immer Interesse so an Technologie und so. Es war, glaube ich, auch sehr stark durch mein Elternhaus, durch meinen Vater, der mein großes Vorbild war, dass ich gesagt habe, so, ich möchte auch gerne so was Cooles machen, so was Cooles werden. Und obwohl ich in der Schule auch andere Fächer hatte, wo ich gut war und Lehrer auch gesagt haben, studiere doch Journalismus oder mach irgendwas mit Englisch. Und naja, aber irgendwie habe ich dann gesagt, muss Maschinenbau sein.
Okay. Was hat dein Papa gemacht? Oder was macht dein Papa?
Mein Vater ist tatsächlich auch Ingenieur und hat angefangen bei MBB damals, als ich geboren wurde und sich immer weiter hochgearbeitet war dann halt auch lange Zeit Geschäftsführer verschiedener Firmen und ist mittlerweile auch selbstständig.
So zum Thema Frau als Maschinenbaustudentin. Das war ja damals wahrscheinlich noch viel mehr ein Männerding, als es heute ist. Hast du dich da damals durchgeschlagen, in Anführungszeichen?
Ach, ich fand das eigentlich gar nicht schlimm, im Gegenteil, ich fand es eigentlich ganz cool. Also ich meine, es waren halt so, ich glaube, 600 Studenten oder so und davon vielleicht, weiß ich nicht, 20 Frauen oder so. Mhm. Bei einigen wusste man nicht so genau, ob es Mann oder Frau war. Hat man irgendwann rausgefunden auf dem Weg ins Damenklo. Aber
ich dachte, du wärst...
Ja, manchmal ist es irritierend. Aber nee, also ehrlich gesagt hatte ich mit den Frauen noch gar nicht so viel zu tun. Ich hatte ja meine feste Gruppe und es waren alles Jungs und ich fand das eigentlich immer schon sehr angenehm, weil ich habe eigentlich immer eher mit Jungs abgehangen als mit Mädels. Und von daher war das eigentlich eine schöne Zeit so, weil man hatte nicht so einen Zickenkrieg um sich rum, sondern halt irgendwie ja Männer, mit denen man auf einer Augenhöhe dann auch war. Ich meine, klar, das mal hast du schon auch mal Erfahrungen gemacht, wo du gemerkt hast, da kam einer irgendwie mit der Rolle jetzt nicht so ganz klar, dass du jetzt als Frau Maschinenbau studierst oder auch bei Praktika ältere Männer, die dann halt schon wahrscheinlich über 20, 30 Jahren im Job waren, die dann dachten so, was will jetzt die 20-Jährige hier? Aber weiß ich nicht, fand ich jetzt nie irgendwie irritierend oder stand mir jetzt nie im Weg.
Okay, okay. Dann bist du da irgendwie in die Uni, hast da als Hilfskraft angefangen, hast dann fleißig angefangen loszuprogrammieren, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das war ja eigentlich gar nicht Teil des Studiums, also ich war ja da so ein bisschen so ein Außenseiter mit meiner Programmiergeschichte, weil ich habe ja eigentlich also klassisch Maschinenbau. Das war ja damals in 2000, also, naja, als ich angefangen habe zu studieren, da hat das Internet ja gerade so angefangen irgendwie und dann hatte ich natürlich auch einen Rechner und hatte halt Programmierfreunde, also Informatikerfreunde, die mir halt dann meinen Rechner zusammengestellt haben, die bauten sie sich damals noch zusammen und dann haben die mir erklärt, wie Linux funktioniert und wie man programmiert und dann, ja, fand ich das irgendwie spannend, so was zu kreieren und sich was zu überlegen und das auch gleich ausprobieren zu können und habe dann meinen ersten Autokonfigurator, was glaube ich, okay, auf der Konsole programmiert, so. Und weil so Interface gab es ja noch sonst nicht, also kein grafisches oder so. Und dann habe ich meine erste Website gemacht auch und bin dann am Institut für Informatik am Maschinenbau, da war ich dann Hiwi und bin so immer mehr zu dem gekommen, dass ich gesagt habe, ach, eigentlich habe ich nicht so richtig Lust, Maschinenbau anzufangen. Ich finde das, was da gerade so Richtung E-Business passiert, finde ich viel, viel spannender. Mhm. Und deswegen habe ich dann gesagt, naja gut, jetzt nochmal zu schwenken, ein anderes Studium zu machen, ist irgendwie Quatsch. Also beende ich das jetzt dann. Also ich schließe es ab mit dem Diplom und gucke aber, dass ich irgendwie in die IT komme. Und ja, das hat dann auch geklappt. Durch meine Hartnäckigkeit habe ich dann einen Job bekommen in einer Beratungsagentur und habe dann da erstmal angefangen und habe da programmiert.
Ich habe da was gelesen von dir. Da hast du gesagt, in den 90ern, okay, dich interessiert digitale Kommunikation am meisten. Wusstest du damals schon, was da heute Verrücktes auf uns zukommt?
Ja, nee, wenn ich das gewusst hätte, glaube ich, dann wäre mein Lebenslauf noch anders verlaufen. Nee, also ich fand schon immer halt es total spannend, Webseiten zu machen und mir zu überlegen, wie kann ich bestimmte Produkte auch digital möglichst userfreundlich machen und immer mit so einem gewissen Etwas auch nochmal versehen, so dass ich sie halt gerne selber auch nutzen möchte. Das war schon immer mein Steckenpferd und ja, es hat sich dann ja so durchgezogen über die Jahre und nach den Ausflügen bin ich dann auch wieder dahin zurückgekommen, wo ich dann angefangen habe eigentlich.
Ja. Jetzt, ich sag mal, wenn du beim Einkaufen angesprochen wirst, irgendjemand wird Fremder, der sagt dann wahrscheinlich, hey Chris, super coole Brille, coole Frisur, was machst denn du beruflich eigentlich? Was antwortest du dem dann?
Ja, die Kurzfassung ist immer, ich bin Unternehmerin, so das ist immer das Einfachste, dann kannst du sagen, ja, dann kann ich sagen, ich bin Strategic Experience Designer und dann ist erstmal so, was? ja, und dann ist immer so die Frage, wie erklärst du es? Und wenn du es allerdings so erklärst, dann wenn du jetzt sagst, ja, ich beschäftige mich mit Websites, dann ist meistens passiert dann was ganz Blödes, dass nämlich dann Leute auf dich zukommen und sagen, du, oh Gott, ich hoffe, er hört das nicht zu, den ich jetzt meine. Es gibt Pausen, das ist nicht das einzige Beispiel, aber es gibt dann so Leute, die denken dann, digital, super, ich habe eine Frage. Ich kann gerade meine E-Mail abrufen oder ich muss mal eine Domain kaufen, wie mache ich das denn? Deswegen versuche ich das immer so ein bisschen eher so High-Level zu erklären, weil das Problem ist ja immer bei digital, wenn du sagst, du bist im Digital-Business, Menschen, die halt einfach da sich nicht so wahnsinnig gut auskennen, was ja auch total normal ist, die denken halt immer, du machst alles von der Programmierung über Webdesign bis hin zu irgendwelchen Facebook-Anzeigen oder so und du kannst das auch alles, was ja nicht funktioniert, du kannst ja nicht alles können, was digital ist. Und deswegen, die Kurzform ist, ich bin Unternehmerin im Digitalumfeld und die Langform ist dann je nachdem, mit wem ich spreche.
Und wie du abschicken willst.
Ja, genau.
Welche Kunden kommen auf dich zu? Mit wem arbeitest du zusammen? Gib mal so eine Größenordnung.
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also in der Zeit, wo ich bei Konto 1, also ich habe Konto 1 gegründet 2007 mit Carsten Schütte zusammen und in der Zeit haben wir wirklich für zum Beispiel den Jahreszeitenverlag in Hamburg gearbeitet, für Sport 5, Lager der Sports heute, die ganze Sportrechtevermarktung machen, für Closed hier in Hamburg, Fashion, also für die Hamburg Messe. Ich arbeite jetzt in den letzten Jahren vornehmlich für Agenturen, wobei jetzt sich das gerade auch so ein bisschen wandelt, bin gerade dabei, einen Fashion-Online-Store zu relaunchen von einem Brand hier in Hamburg für Männermode. Kann ich jetzt noch keinen Namen nennen, aber es ist ja im Bereich Tailor-Made, also Anzüge und sehr schicke Männerkleidung. Es ist so ganz, ist alles dabei. Ich bin da nicht so fest.
Und was sagen die dann? Sagen die, hey du, wir haben irgendwie so ein Thema mit diesem Online. Kannst du uns da mal helfen? Und dann sagst du, ich mach das. Oder wie läuft das ab?
in der Regel entweder die meisten Anfragen kommen halt wirklich über das Netzwerk. Das heißt, man weiß dann schon so ein bisschen, was ich mache und was ich gemacht habe. Und dann kommt entweder halt eine Referenz auf ein Projekt, was ich gemacht habe, wie man sagt, du, wir haben hier eine ähnliche Herausforderung, kannst du uns dabei unterstützen? Das ist eigentlich so der gängigste Weg. So, oder ich akquiriere halt tatsächlich selber auch Kunden, weil natürlich gibt es ja auch Unternehmen oder auch Agenturen, wo ich sage, da habe ich Bock drauf, mit denen mal zu arbeiten und dann bin ich da auch als Akquisemaschine hier immer gut unterwegs, genau. Mhm.
Jetzt nimm uns doch mal mit in dieses als Frau selbstständig machen. Jetzt bist du eine total sprudelig energetische Frau, die auch noch Unternehmerin ist. Ich finde, es hat immer so was Cooles, wenn auch Frauen sagen, bumm, ich bin Unternehmerin. Was würdest du denn jetzt Frauen mitgeben, die selber gerne so auftreten wollen würden wie du?
Ich weiß gar nicht, ob das was mit Frau und Mann zu tun hat. Für mich ist es immer so, für mich hat das nie eine Rolle gespielt. War jetzt auch nie Teil von einem Frauennetzwerk oder so. Ich habe immer mein Ding gemacht. Und ich bin eigentlich auch überhaupt nicht jetzt unternehmerisch geprägt durch meine Kindheit oder so. Also mein Vater hat ja sehr, sehr spät sich selbstständig gemacht. In unserer Familie war niemand selbstständig. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt halt, ich finde es immer ganz bewundernswert, wenn andere sagen, sie haben halt schon als Kind oder Jugendlicher irgendwie ihre ersten Sachen verkauft oder so. Das finde ich immer ganz, ganz cool, weil ich mir denke, es wäre schön gewesen, wenn ich das irgendwie auch vielleicht so ein bisschen mitbekommen hätte, dann hätte ich früher damit angefangen und vielleicht auch andere Dinge geschafft. Aber ich glaube, das Wichtigste ist immer, und das ist auch, warum ich mich auch mit New Work beschäftige, dass dir das, was du tust, Spaß macht. Und ich bin mir 100% sicher, dass man das merkt, ob einem das Spaß macht, was man tut. Und ich finde halt, das hat mich auch immer angetrieben. Also ich habe Konto 1 gegründet, weil ich Bock drauf hatte. Also ich habe mir gar keine, also ehrlicherweise hatte ich überhaupt keine Ahnung, was es heißt, selbstständig zu sein. Es war wirklich, ich habe mit Carsten Schütte vorher schon zusammengearbeitet. Er und sein Geschäftspartner haben sich getrennt und ich hatte aber so Spaß an dem, was ich getan habe, dass ich gesagt habe, hey, wollen wir es nicht einfach weitermachen? Und so kam es dazu eigentlich. Also so wurde ich selbstständig und dann haben wir ein Jahr später unser erstes Startup auch gegründet und also dieses Golfernetzwerk, diesen Golf, was auch so ein bisschen so völlig aus dem heiteren Himmel irgendwie für mich auch war. Also ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, was das heißt und dass es halt dann auch Höhen und Tiefen gibt und dass du halt plötzlich vor neuen Herausforderungen stehst, aber es hat mich jetzt auch nie abgeschreckt, weil ich brauche halt irgendwie auch immer so diesen neuen Input oder auch dieses mal über seine Grenzen hinausgehen wieder mal und nicht immer nur in seiner Komfortzone bleiben.
Jetzt hast du gerade schon angesprochen New Work. Das ist ja der High-Begriff eigentlich in letzter Zeit. Nimm uns da doch mal so ein bisschen mit rein. Ich glaube, also selbst ich kann mir jetzt nicht so viel unter New Work vorstellen. Was ist das? Wie wird das definiert und wo geht die Reise hin mit dieser New Work?
Ja, es ist ein bisschen überstrapazierter Begriff, finde ich auch, weil ich finde halt, viele Menschen reden auch darüber und des Redens willen, habe ich da manchmal das Gefühl. Ja. Für mich hat es was damit zu tun, viel damit zu tun, wenn ich jetzt daran denke, also an mich selber. Für mich ist wichtig, und für mich ist New Work, dass wir heute die Freiheit haben, finde ich, zu definieren, wie wir arbeiten, mit wem wir arbeiten und wo wir arbeiten und dass das für alle gelten sollte. Und ich glaube, dass sich da auch gerade in der Arbeitslandschaft, sowohl in der organisatorischen wie auch wo ich arbeite, in welchem Umfeld und ob es jetzt ein Büro ist oder ob es zu Hause ist oder ob es ein Café ist, dass sich da auch hinsichtlich Flexibilität von Arbeitszeiten, dass sich da einfach gerade ganz viel ändert, dass es da Unternehmen gibt, die da sehr offen sind und die da schon sehr weit sind und sehr nach vorne gehen. Es gibt Unternehmen, die das noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube fest daran, dass das dazu beiträgt, dass vielen Menschen der Job dann viel mehr Spaß macht, auch als es vielleicht heute der Fall ist, weil wir heute so viele Restriktionen auch haben, uns vielleicht auch oft gar nicht so selbstständig weiterentwickeln können in dem Umfeld, in dem wir sind, weil wir diese Möglichkeit nicht bekommen, weil es da eben organisatorische Restriktionen gibt oder einfach es nicht gewollt ist, dass du eigenständig bist, auch als Angestellter. Und das, ja, und diese ganzen Dinge haben sich bei mir so ergeben im Laufe der Jahre, also rückblickend meine Erfahrungen als Angestellte, bis hin eben zu dem, wie ich heute arbeite, dann wiederum jetzt durch die Arbeit mit vielen Agenturen auch in den letzten Jahren, wo man ja oft auch vor Ort war, zu sehen, wie Arbeit eigentlich wirklich heute aussieht. Und ich konnte es ja immer selber definieren und dann denkt man sich so, Mensch, da gibt es so viel Potenzial, was man ändern könnte. Und deswegen, ja, fand ich das Thema immer sehr spannend und beschäftige mich damit gerne und bin immer gerne bereit, da auch Menschen so ein bisschen anzuleiten oder zu unterstützen, wenn sie halt, also ich finde, das Schlimmste, was du sagen kannst, ist, macht mein Job keinen Spaß. Mhm. Ich arbeite fürs Geld oder für meine Freizeit, für meinen Urlaub. So, das finde ich immer ganz traurig, weil das muss nicht sein.
Das ist aber vor allem in Deutschland ja wahnsinnig ausgeprägt, oder? Wenn du jetzt mal durch die Stadt läufst und fragst, hast du Spaß an deinem Job, dann wird die meiste Antwort eigentlich eher Nein sein, oder?
Ja, traurigerweise glaube ich das auch. Ja, also man kennt das ja auch von vielen Freunden und sowas. Ich meine, ich war selbst in der Situation, ich habe damals, als ich noch angestellt war, auch einen Job gehabt, wo ich anderthalb Jahre, glaube ich, nur Freunde zugelabert habe, wie schrecklich es mir geht und dass ich da raus will. Ja. Ich kam da nicht raus, weil ich einfach nicht in der Lage war zu formulieren oder auch für mich selber nicht rausgefunden hatte, wo ich eigentlich hin will. Deswegen sind auch alle Bewerbungen irgendwie schief gelaufen und habe einfach versucht, den falschen Weg einzuschlagen. Und deswegen hat es sehr, sehr lange gedauert, für mich dann auch da rauszukommen. Mhm. Das ist auch ein Punkt, warum ich sage heute, man muss da eigentlich viel mehr auch versuchen, Leute an die Hand zu nehmen, dass sie halt aus so einer Situation dann auch schneller rauskommen. Mhm. Also ich glaube, es gibt auch Leute, für die ist es vielleicht auch ein Teil ihres Charakters, dass sie sich über ihren Job beschweren oder so. Ja. Aber ich finde so, man sollte schon montags morgens auch meistens doch fröhlich ins Büro gehen und nicht denken, oh, schon wieder Arbeit.
Dass es eigentlich egal wird, ob jetzt Montag oder Freitag ist, weil du hast ja Spaß an dem. Mhm.
Ja, genau.
Jetzt habe ich mehrere Fragen auf einmal. Wie stellst du dir denn diese New Work vor? Also was wären so die Schlüsselpunkte, die ein Unternehmen eigentlich jetzt sofort umstellen könnte, um mehr Zufriedenheit zu erzeugen?
Zwei Dinge. Das erste ist, Mitarbeiter, die da Bock drauf haben, eigenständiger zu sein, auch zu lassen. Also denen einfach, die zu befähigen, einen größeren Freiheitsgrad zu haben, einen größeren Spielraum zu haben, in dem, was sie entscheiden, wie sie arbeiten. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass man halt wirklich nur sehr kleinen Entscheidungsrahmen hat und dass es Menschen einfach wie mich dann unglücklich macht, wenn man ständig immer gesagt bekommt, du musst es aber so machen, aber eigentlich hat man für sich einen besseren Vorschlag und mit denen ganz diskutieren, einbringen oder vielleicht einfach ausprobieren, um dann zu gucken, ob es der bessere Vorschlag war. Also dieses Thema wirklich mehr Freiheit zu geben, mehr Freiraum zu geben und Menschen mehr zu enablen, Dinge auch eigenständig zu tun. Ich glaube, auch immer wichtiger wird auch für die nachfolgenden Generationen, die da, glaube ich, noch sehr viel mehr Wert drauf legen, als wir es noch getan haben. Mhm. Und zum anderen, wenn ich überlege, wie Menschen heute arbeiten, oft in Großraumbüros, mein absoluter Horror, habe ich nie verstanden. Ich habe glücklicherweise nie in einem arbeiten müssen, bis ich dann halt bei Agenturen halt mal das hier oder da mal irgendwie da gesessen habe und in dem Zuge auch ein privates Projekt gemacht habe mit Hyper Island in Stockholm. Das ist so ein, die machen auch digitale Fortbildung in dem Bereich, in verschiedenen Bereichen, also viel mit Innovationen. Und da habe ich mir das Thema New Work auch zum Thema genommen und habe versucht zu definieren, wie können wir denn dieses Großraumbüro irgendwie verbessern, weil du hast Menschen, die einfach irgendwie völlig abgelenkt sind den ganzen Tag, Menschen, die nicht arbeiten können, sich nicht konzentrieren können und gerade Kreative, so wie ich, die dann halt irgendwann auch sagen, ich muss jetzt einfach mal raus, hier kann ich kreativ sein. Und ich glaube, auch da kann man ganz viel ganz kurzfristig machen, einfach mehr Raum geben, mehr Möglichkeiten, unterschiedliche Arbeitsumgebungen zu haben. Oder auch mal zu sagen, du, wenn du dich heute danach fühlst, dann arbeite doch irgendwie von irgendeinem Workplace aus oder hier WeWork oder was auch immer oder vom Café. Es gibt ja Menschen, die auch gerne im Café arbeiten, die Lernungsformen toll finden. Also einfach da viel mehr Freiraum geben und gucken, wo es hinführt. Und ich glaube, dass man da auch merkt, dass sich da ganz spannende Dinge entwickeln können.
Darf man da als Arbeitgeber, als Unternehmer auch ruhig mal ein bisschen Vertrauen geben? Weil ich meine, auf deine Aussage hin wird jetzt sicher jeder Dritte sagen, naja, komm, also wenn ich die jetzt ins Café schicke, dann kommen die ja gar nicht mehr wieder. Aber genau das Gegenteil ist ja wahrscheinlich der Fall, oder?
Ja, ich habe das am eigenen Leib erlebt. Ich habe ja mal ganz kurz, war ich ja nochmal angestellt vor einigen Jahren und da hatte ich so eine Situation, wo ich wirklich eine Aufgabe hatte, wo ich mich sehr konzentrieren musste und wo ich auch ein tolles Ergebnis haben wollte. Das war mein Anspruch dafür. Und mein Chef dann zu mir sagte, nee, du kannst aber jetzt nicht, du musst das hier machen. So. Und dann hat er mir einen Tag Homeoffice gegeben. Und ich bin dann da rausgegangen und hatte eigentlich einen total super Tag, weil ich hatte ein neues Umfeld, ich war hoch motiviert plötzlich. Also ich habe selber gemerkt, wie das auf mich gewirkt hat und kam dann zurück und meinte, du, ich bin noch nicht ganz durch, ich würde gerne noch mal einen Tag raus. So. Und dann hat er gesagt, nee, geht auf gar keinen Fall, es gibt nur einen Tag Homeoffice im Monat. Und das sind halt so Sachen und ich glaube, das hat viel mit Kontrollverlust zu tun. Also ich glaube, da sind wir in Deutschland auch besonders extrem, dass wir immer denken, wenn jemand nicht an seinem Tisch sitzt, wo ich ihn sehe, dann tut er auch irgendwas, was er ich tun soll. Und das ist eigentlich schon eine ganz schlimme Aussage an sich, wenn es so ist, weil dann solltest du vielleicht einen neuen Arbeitgeber suchen. Aber ich glaube, es ist wirklich oft so unterbewusst und dass man halt denkt, solange ich den sehe, dann macht der auch seine Arbeit so. Ob der nicht vielleicht heimlich auch bei Facebook surft oder sich ein Video anguckt, weiß der auch nicht. Also am Ende sollte man seine Arbeitsergebnisse messen und nicht daran, ob jemand anwesend ist und wie lange.
Okay. Wie machst du das bei dir in der Agentur?
Ich habe immer unterschiedliche Arbeitsplätze. Also im Grunde ist es sowieso so, dass wir halt in einem Netzwerk mit Freien arbeiten. Also wir haben seit vielen Jahren gar keine Festangestellten mehr, sondern wir arbeiten halt auch alle von unterschiedlichen Orten. Von wo aus wir auch immer Bock haben zu arbeiten. Das kann das Homeoffice sein, das kann, wie gesagt, irgendein anderes Office sein oder wo man sich gerade befindet. Ich selber tingle immer so zwischen meinem Office, meinem Zuhause. Ich bin auch manchmal halt unterwegs und arbeite auch dann von dort aus, je nachdem, wo ich dann da gerade einen Platz finde zum Arbeiten, ob es jetzt eine Airbnb-Wohnung ist oder irgendwo. Also ich finde halt so gerade so dieser Kontrast und dieser Wechsel von Locations hilft mir immer sehr, je nachdem, was ich gerade zu tun habe.
Was glaubst du, wo geht das hin in Zukunft? Also, wenn wir mal uns, ich mag das immer gar nicht so, wenn man sich die nächsten 50 Jahre anguckt. Spannend finde ich, okay, wie sieht's denn in 2 Jahren aus? Wie sieht's in 3 Jahren aus? Schaffen wir schon so einen Change, dass du dir einfach eine Airbnb-Wohnung nehmen kannst und sagen kannst, ich möchte dieses Projekt jetzt kreativ lösen. Ich hätte gern 200 Euro als Budget und jetzt geht's los. Ist das schon Realität oder brauchen wir da noch?
Also bis es Normalität wird, brauchen wir auf jeden Fall noch. Aber ich glaube, dass es bestimmt schon Arbeitgeber gibt, die da offener sind und da auch Bock drauf haben, sowas auszuprobieren. Ich glaube, es ist noch eine Minderheit. Und das sind, glaube ich, auch eher kleinere Unternehmen noch. Und ich glaube, bei großen Unternehmen ist das noch sehr, sehr weit weg. Das hängt sehr auch, glaube ich, davon ab, wie, glaube ich, die nachfolgenden Generationen jetzt auch, welche Ansprüche die halt auch mitbringen. Ich glaube, das wird auch nochmal einiges verändern. Das ist zumindest auch so ein bisschen meine Hoffnung, weil ich sehe das halt auch oft, dass Leute zu uns Arbeitsleben kommen und dann gleich irgendwie so diese Einladung bekommen. Wenn du arbeitest, dann heißt es halt eben 5 Tage die Woche sitzt du halt hier an deinem Platz und egal, ob das Büro irgendwie 5 Quadratmeter hat oder 50, die du mit 100 Leuten teilen musst, ist egal. So ist es halt so. Und dass sich das halt einfach noch verändert. Und ich glaube, dass sich gerade so das, von wo wir arbeiten, auch aufgrund der Tatsache, dass halt auch immer mehr Menschen selbstständig sind oder freiberuflich arbeiten, dass sich das auch auf jeden Fall ändern wird. Und auch von dem Hintergrund der Globalisierung. Ich meine, irgendwann geht es halt auch darum, die besten Leute zusammenzuholen für ein Team, für ein Projekt. Und dann ist es eigentlich egal, ob derjenige halt in München sitzt oder in Dubai oder in New York. Und viele Unternehmen, gerade in den USA, arbeiten ja schon so. Da gibt es gar keine festen Offices mehr. Oder auch, ich meine, gut, es gibt auch deutsche Unternehmen, die diese Ansätze schon haben. Und das muss einfach noch ein bisschen stärker auch gelebt werden. Mhm.
Du hast vorhin kurz erzählt, dass du selber so unzufrieden warst als Angestellte und aber irgendwie trotzdem noch nicht so richtig wusstest, wie du da rauskommst aus dieser Nummer. Da würde ich gleich mit dir drüber sprechen, weil es, glaube ich, ganz viele junge Leute vor allem auch gerade beschäftigt, dieses Thema Berufung. Wie finde ich überhaupt das, was zu mir passt? Und wie komme ich denn da dann überhaupt hin, wo ich denn überhaupt gar nicht weiß, wo ich denn wäre und ist das nicht und so weiter? Sprechen wir gleich darüber in der nächsten Folge.